So, ja, liebe Kommilitonen, also als allererstes bin ich gebeten worden, Ihnen mitzuteilen, dass Sie grundsätzlich für eine jetzt stattfindende Vollversammlung freigestellt sind. Mögen Sie was sagen, was das für eine Vollversammlung ist?
Ich habe keine allgemeine Studiensituation.
Ja. Okay, das habe ich pflichtgemäß mitgeteilt. Dann teile ich noch mit, wie das hier in dieser Übung, es ist ja keine Vorlesung, mit den Leistungsnachweisen ist. Also, aktive Teilnahme für Bachelor- und Lehramt modularisiert in Form von einem Protokoll zu einer Veranstaltung Ihrer Wahl, etwa 2 bis 3 Seiten oder ein Referat. Abgabe der Protokolle während 2 Wochen nach Protokollierung der jeweiligen Sitzung einzureichen. Wer im Diplom, im alten Lehramt oder im Magister einen Leistungsnachweis haben möchte, sollte dann eine Hausarbeit im Umfang von 12 bis 15 Seiten bis zum Beginn des Sommersemesters, das heißt 15. April abliefern.
Ja.
Bitte? Auch eine Hausarbeit. Können Sie, kein Problem.
Ja.
So, jetzt müssen wir leider nochmal die Seminarplanung durchgehen. Haben Sie diesen?
Nein. Also jetzt gehen wir es mal. Wir gehen nochmal zurück. So. Nein, ganz zurück zum Anfang. Weiter. So, nein, zurück. Einmal der Reihe nach. Also heute ist jetzt der 15.11. und heute referiere ich noch einmal zu jüdischer Bildung und Erziehung im islamischen Spanien. Wir gehen zum nächsten Termin, zum 22.11. Und da würde ich nun dieses Thema. Also haben wir Aufklärung, Emanzipation und Haskala 1. Und darf ich da jetzt nochmal fragen, ob sich jemand unter Ihnen findet, der dieses Referat übernehmen will? Das ist nach wie vor nicht der Fall. Gibt es jemanden unter Ihnen, der das Thema für den 29.11. übernimmt? Auch das ist nicht der Fall. Ich mache darauf aufmerksam, dass das eigentlich keine Vorlesung ist, sondern ein Seminar. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Dann sind wir am 6.12. jüdische Erziehung und Neo-Orthodoxie. Auch niemand. 13.12. Auch niemand. Ja. Und 20.12. Reformpädagogik und jüdische Jugendbewegung in Deutschland und Polen. Auch niemand. Ja. Dann haben wir für die Kibbutz-Erziehung, für das israelische Bildungssystem. Hatten wir Referentinnen? Ja, okay, ihren Namen sind notiert. Für den 24.01. jüdische Erwachsenenbildung der Weimarer Republik. Hat man auch offen stehen? Auch niemand. Und dann hatten wir jemanden für Lernen und Bildung als Widerstand. Jüdische Erziehung in den USA, also ganz ehrlich gesagt, richtig glücklich macht mich das nicht, weil es ja eigentlich ein Seminar und keine Vorlesung ist. Was machen wir da? Ich referiere, kann man gar nichts machen. Na gut. Also in Zukunft werde ich das nicht mehr machen und ich werde es auch meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, also das ist nicht der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ist, dass Sie selbst Eigenarbeit leisten über ein Protokoll. in jüdischen Begriffen als Sepharad und auf Arabisch, denn das war damals Arabisch, Muslimisch, Al-Andalus. Und dabei reden wir grundsätzlich über einen Zeitraum von etwa 780 Jahren. Spanien wird von den inzwischen muslimischen Arabern im Jahre 711 der christlichen Zeitrechnung erobert und die Zeit der muslimischen Herrschaft endet im Jahr 1492. Das war eine interessante und das ist auch noch immer so ein Rätsel, warum Leute 5 Minuten kommen und dann wieder gehen. Da habe ich dann auch, letztes Semester habe ich ein Preisausschreiben gemacht, wer die beste Antwort auf den merkwürdigen Umstand geben kann, warum Leute hier kommen und nach 5 Minuten wieder gehen, wo es noch nicht mal Anwesenheitslisten gibt. Lassen Sie mal Ihre soziale Fantasie walten. Vielleicht hat jemand eine Antwort. Weiter im Text. Ja, ich habe kein. Also, das ist ja meine Stimme. Ein Mikrofon gibt es nicht, oder? Ich habe eins für die Aufnahme. Wo ist das andere? Ja. So, also weiter im Text. Also, Sie etwa 750 Jahre lang war Spanien erst gänzlich, dann immer weniger muslimisch beherrscht. Es gab eine ganze Reihe von Kalifaten, von kleineren Königreichen und anderem mehr. Darauf gehe ich nicht ein. In unserem Zusammenhang interessieren wir uns nun für die dortige jüdische Bevölkerung in Spanien. Die Hauptstadt und das zentrale Herrschaftsgebiet waren das Emirat und das Kalifat von Córdoba. Spanien selbst, beziehungsweise Al-Andalus, zerbrach im 11. Jahrhundert in eine Vielzahl kleinerer Staaten, die von unterschiedlichen Herrschergeschlechtern beherrscht und regiert wurden. Und in unserem Zusammenhang ist interessant, dass sich die Gesellschaft des muslimischen Spanien in seinen 12 bis 13 Staaten aus 3 Religionsgruppen zusammengesetzt hat, nämlich aus Christen. Ich fahre das jetzt aber nicht, oder? Was war das?
Muss leider nochmal.
Also heute will es irgendwie nicht, wie es soll.
Ja.
Aus Christen, aus. Können Sie mich hören? Geht's? Aus Christen, aus Muslimen und aus Juden. Das sind Gruppierungen, die sich selbst nochmal in sich differenziert haben. Die Muslime etwa bestanden aus 2 verschiedenen ethnischen Gruppen, mindestens 2, nämlich den Arabern und den aus Nordafrika gekommenen Berbern. Dann gab es Christen, sogenannte Mozaraber, die sich teilweise in ihrem Lebensstil der muslimischen Lebensform angepasst hatten, durch Übernahme von arabischen Bräuchen, arabischer Kunst und arabischer Ausdrücken. Und dann gab es eben schließlich die jüdische Bevölkerungsgruppe, man kann auch sagen Minderheit. Wir haben keine genauen Zahlen, aber was wir sagen können, ist, dass Ende des 15. Jahrhunderts, also zu der Zeit, als dann schließlich die muslimische Herrschaft durch die sogenannte Reconquista, die Wiedereroberung durch die christlichen Königreiche, Kastilien etc. abgeschlossen war, in Sepharad, in Spanien, in Granada etwa 50.000 lebten und 100.000 im gesamten muslimisch beherrschten Iberien. Und was nun daran besonders ist, ist, dass sich die Lage der Juden im Unterschied zum christlich beherrschten Europa über lange Jahrhunderte in Spanien wesentlich besser dargestellt hat. Das lag daran, dass im rein christlichen Herrschaftsbereich, also im Norden, in Aschkenas, in den deutschen Ländern, die Juden gewissermaßen die Gegenreligion gewesen sind des Christentums, während das im Islam etwas anders aussah. In den muslimischen Schriften, vor allem im Koran, können Sie nachlesen, dass es neben den Muslimen als geschützte und zugleich in gewisser Weise diskriminierte Gruppen drei Gruppen gab, die sogenannten Sabäer, von denen wir nichts mehr wissen, und dann eben die sogenannten Völker des Buches, die Christen und die Juden, die deswegen als Völker des Buches gelten, weil sie eben die Bibel haben und weil im Koran selbst vielfach Bezug auf die biblischen Schriften genommen wird. Diese beiden Gruppen, die Juden und die Christen, wurden über Jahrhunderte in fast allen islamischen Gesellschaften einerseits geduldet, andererseits diskriminiert. Sie waren mit besonderen Steuern belegt. Für die Juden bedeutet es aber, dass in gewisser Weise etwas Druck von ihnen genommen wurde, im Unterschied zum christlichen Herrschaftsbereich. Und zwar deswegen, weil es eben nicht nur eine Sondergruppe war, sondern mindestens zwei, wenn nicht drei, die sogenannten Dhimmi, die Schutzbefohlenen. Nichtmuslime wurden über die Jahrhunderte im islamischen Spanien unterschiedlich gut behandelt. Eine lange Zeit der Toleranz gab es zu Beginn des 10. Jahrhunderts. Juden, und darum soll es jetzt heute gehen, waren damals Handwerker, Kaufleute, aber tatsächlich auch höhere Staatsangestellte, Feldherren, Ärzte und anderes mehr. Das ist aber immer ein Auf und Ab. Ende des 10. Jahrhunderts verschlechterte sich die Situation der Nichtmuslime einmal, und im 11. Jahrhundert gab es auch etwa eine Vertreibung von Juden aus Granada. Das wiederholt sich dann nochmal im 12. Jahrhundert. Aber alles in allem ist die Lage dort nochmal nur im Vergleich zum christlichen Europa besser. Das schicke ich alles vorweg, weil wir uns jetzt, und da gibt es gute Literatur aus dem 19. Jahrhundert, eine werden wir ins Netz stellen, mindestens die Angabe, wir uns mit dem jüdischen Bildungs- und Erziehungswesen im islamischen Spanien auseinandersetzen. Ein Thema, das schon die jüdische Gemeinschaft im nördlichen Europa, in den deutschsprachigen Ländern und in Ostmitteleuropa beschäftigt hat, war die Frage, welche Stellung haben die, wir würden das heute so nennen, die Grundschullehrer? Welche Stellung haben die Lehrer, die weiterführenden Unterricht, also vor allem nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Bibelunterricht gegeben haben, und vor allem vor dem Hintergrund der talmudischen Gebote, welche Stellung hatten die Lehrer des Talmud, die ja nach religiöser Vorschrift dafür keinen Lohn annehmen durften. Also, wir haben ein paar sozialhistorische Mitteilungen, etwa, dass ein Lehrer der jüdische, hebräische Kalligraphie unterrichtet hat, 30 Golddenare im Jahr erhalten hat. Andere versuchen in ihren Schriften Lehrer zu verpflichten, umsonst zu unterrichten. Und es gibt immer wieder eine Schelte über Lehrer, die sich besolden ließen. Ja, es werden sogar Schüler kritisiert, die umsonst, und das ist dann ein bisschen paradox, studiert haben. Im 14. Jahrhundert gibt es darüber aber wieder eine durchaus heftige Diskussion. Mindestens was die Grundschule angeht, Lesen und Schreiben und die erste Unterweisung in der Bibel, so waren im Unterschied zu den aschkenasischen Ländern die Gemeinden im sephardischen Spanien verpflichtet, Lehrer zu unterhalten. Und wie es auch in Nordeuropa gewesen ist, war es insbesondere den Wohlhabenden und Vermögenden möglich, ihre Kinder von Privatlehrern unterrichten zu lassen. Der erste Unterricht für jüdische Kinder, in diesem Fall vor allem für jüdische Knaben, begann schon im zarten Alter von 3 bis 4 Jahren. Und das war auch das ein alter Brauch, in eine feierliche Zeremonie gekleidet. Es gab neue Kleider, es gab neue Spielsachen, Spielzeug, Bälle und dergleichen mehr. Aber auch das ist überliefert, leider ja, im Falle, dass die Kinder nicht gut mitgemacht haben, Formen der körperlichen Züchtigung. Dennoch hat man schon damals über so viel Psychologie verfügt, dass man irgendwie wusste, dass alleinstehende Lehrer zu mehr Grausamkeit und Züchtigung neigen, weswegen man darauf geachtet hat, dass Lehrer auch verheiratet gewesen sind. Wir haben immer mal wieder das Frauen- und Mädchenthema erörtert, auch in Spanien. Und wie gesagt, über einen sehr langen Zeitraum war es grundsätzlich nicht üblich, dass Mädchen in die Schule und zum Unterricht geschickt worden sind. Die dafür gegebene Erklärung ist, dass das weibliche Geschlecht sich züchtig und schamhaft verhalten sollte. Und das heißt, bis zur Heirat getrennt von Knaben. Dennoch, das weiß man, und man weiß aber nicht genau wo und wie, lernten sie Hebräisch, also die Sprache der Gebete. Und es scheint auch eine Reihe von Mädchen gegeben haben, die durch Eigenstudium weitere Kenntnisse erworben haben. Der Unterricht war im jüdischen Bereich ähnlich wie im islamischen Bereich so, jetzt wieder bei den Knaben, dass eine wesentliche Lernmethode das Auswendiglernen längerer Texte gewesen ist. Wenn die Knaben, auch das ist interessant, also die ersten Schuljahre hinter sich hatten, sie also lesen und schreiben gelernt haben und sie auch Grundkenntnisse in Kalligraphie und in biblischen Texten erworben haben, so sind sie dann auf eine Art Studienwanderschaft gegangen und haben sich, soweit das bekannt wurde, an Talmud-Akademien begeben, wo berühmte Lehrer lehrten. Das wissen wir aus dem muslimischen Spanien, auch übrigens von muslimischen Studierenden, und überhaupt ist das muslimische Spanien bekannt für seine Studienkultur. Junge Leute, die bei sich zu Hause in ihrer Vaterstadt die grundlegenden Kenntnisse erworben hatten, sind dann etwa bereits schon im Alter von 15 Jahren aufgebrochen, um sich auf eine akademische Wanderschaft zu begeben. Das war bei muslimischen Knaben ebenso wie bei den jüdischen Studenten und Schülern. Für kleinere Kinder galt, das ist auch nicht viel anders, als das in Nordeuropa gewesen ist, dass die jungen Schüler mit dem Lehrer nach Hause geschickt worden sind, oftmals verbunden mit so einer Art von Pensionsregelung, dass aber für den höheren Unterricht es eigene Lehrhäuser gegeben hat, Schulen, die oft genug in Synagogen platziert gewesen sind, so wie jedenfalls im islamischen Spanien auch die Moschee oft genug ein Lehrhaus gewesen ist. Ferien, das gab es nicht. Längere Unterbrechungen gab es allenfalls am Schabbat, am Samstag und zu den Feiertagen. Gemeinden aber haben damals ihren Lehrern 10 Tage Ferien im Jahr bewilligt, den Lehrern, und das war schon das äußerste Maß. Ich will Ihnen jetzt ein paar Passagen aus einem im 12. Jahrhundert erschienenen Buch vorlesen, das sogenannte Testament des Rabbi Yehuda ibn Zibbon. Er lebte von 1120 bis 1190. Das alles entnehme ich dem Buch eines Autors, der sein Buch 1873 in Wien publiziert hat, von Max Güdemann. Das heißt, das jüdische Unterrichtswesen während der spanisch-arabischen Periode. Und in diesem Testament des Rabbi Yehuda ibn Zibbon, das er an seinen Sohn richtet, heißt es dann etwa in der benannten Buchseite 26 folgende so: Ich habe dich ausgezeichnet, da ich dir viele Bücher angeschafft und dich in die Lage versetzt habe, dass du kein Buch borgen brauchtest, wie du siehst, dass solches die meisten Schüler tun müssen, die umhergehen, ein Buch zu suchen, ohne es zu finden. Du aber, so dieser Vater an seinen Sohn, du aber, Gott sei Dank, leihst anderen und brauchst es dir nicht zu leihen. Und von den meisten Büchern hast du 2 oder 3 Exemplare. Außerdem versorgte ich dich mit Büchern aus allen Wissenschaften, und da ich sah, dass Gott dich mit Verstand und Fassungskraft begnadet hast, so machte ich, sagt der Vater hier, beschwerliche Reise in entfernte Länder und brachte dir sogar einen Lehrer in den weltlichen Wissenschaften, ohne die Kosten oder Gefahren der Reise zu scheuen. Und andererseits siehst du, dass sehr gelehrte Männer aus weit entfernten Weltteilen sich hierher bemühen, um von mir, in meinem Vortrag Nutzen zu ziehen und um mich und meine Bücher zu sehen. Also ein sehr selbstbewusster Gelehrter, der hier seinem Sohn schreibt, was er alles für ihn getan hat. Ob das nun repräsentativ ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber man muss mal einen Unterschied zwischen repräsentativ und typisch machen. Typisch ist eben diese Hochschätzung von Gelehrsamkeit. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch, dass in diesem Testament des Weiteren zu lesen ist, und ich darf das zitieren: Du weißt, dass die Großen unter uns, also die großen Gelehrten, zu ihrer Größe und zu ihrer angesehenen Stellung nur durch ihre arabische Handschrift gelangt sind. Also das muslimische Spanien war arabisch, und auch jüdische Schüler mussten, um es in dieser Gesellschaft, und sie wollten es auch, zu etwas zu bringen, Arabisch in Wort und Schrift beherrschen. Kalligraphie war eine wichtige Tugend, denn die Handschrift, Zitat, ist bloße Malerei und bei Aufmerksamkeit und Übung lässt sie sich nachmachen, halte auch du auf eine gute Feder und gute Tinte, denn der Inhalt einer Schrift hängt seinem Wert nach auch davon ab, wie sie geschrieben ist, und dann finden Sie hier umfangreiche Anweisungen zur Schönschrift. Aber es gibt noch weitere Vorschläge dieses Gelehrten an seinen Sohn. Mein Sohn, lass nicht ab mit der Lehre, das ist dann natürlich immer die Tora, also das religiöse Studium, mit der Lehre dich zu beschäftigen und mit der medizinischen Wissenschaft. Die Medizin war damals im maurischen Spanien weitaus weiter entwickelt als im christlichen Europa. Jüdische und muslimische Ärzte haben auch europaweit eine wichtige Rolle gespielt. Also mein Sohn, lass nicht ab, mit der Lehre dich zu beschäftigen und mit der medizinischen Wissenschaft und widme dich nur in geringem Maß dem Geschäft. Also blick bitte nicht auf kommerzielle Interessen. Und nun gibt es weitere gute Ratschläge. Lass dich nicht in Streit mit eigensinnigen Leuten ein, auch nicht beim Studium der Tora, und sei auch nicht eigensinnig im Blick auf deine Meinung, sogar wenn du von deinem Recht überzeugt bist. Nimm dir vor, jeden Tag eine Seite zu schreiben und eine Stunde im Buch der Sprüche und der Weisheit zu lesen und an jedem Schabbat den Wochenabschnitt aus der Tora, Sie wissen ja, die fünf Bücher Mose, das wird im jüdischen Gottesdienst über das Jahr hindurch gelesen, den Wochenabschnitt auch in arabischer Sprache zu wiederholen, denn das bereichert deinen arabischen Wortschatz und ist dir nützlich bei Übersetzungen. Und dann wird dem Knaben weiter angeraten, auch weltliche Bücher zu lesen, denn dort findet er, was er im praktischen Leben brauche. Es geht also um einen jungen Medizinstudenten. Gewöhn dich einmal in der Woche die Kräuter und die Spezereien, die Gewürze durchzusehen und wende in deiner ärztlichen Praxis nichts an, was du nicht kennst. Studiere auch den Kalender und lass nicht ab, bei deinem Lehrer Talmud zu hören. Und schließlich wird ja also von den Leuten erwartet, dass wenn sie einmal Schüler gewesen sind, sie dann ihrerseits auch Lehrer werden. Lass nicht ab, bei deinem Lehrer Talmud zu hören und beginne erst dann, junge Leute zu unterrichten, wenn du die Akademie deines Lehrers verlässt, nämlich nachts. Zitat, und alles, was du von mir und deinen Lehrern gelernt hast, das lehre verlässlichen Schülern, damit deine Wissenschaft sich bei dir befestige, durch Mitteilung an andere. Hier haben Sie einen interessanten didaktischen Gedanken, durchaus aktuell, dass man nämlich irgendwelche Stoffe oder Wissenschaften dann am besten gelernt und verstanden hat, wenn man in der Lage ist, sie auch andere zu lehren. Und befestige dies durch Mitteilung an andere und durch Diskussionen. Das ist auch wichtig, also nicht nur, so würde man sagen, reine Paukerei, sondern eine intensive Auseinandersetzung über den Sinn der biblischen oder talmudischen Stellen. Also es geht hier nicht um dogmatisches Auswendiglernen oder Übernehmen, sondern aus einer didaktischen Erwägung heraus wird angeraten, die Texte mit anderen zu diskutieren, weil man sie dann am besten versteht. Das hat sein Vorbild darin, dass in die talmudischen Schriften zwar einerseits immer aus offenbarten Weisungen, aus Gesetzen und anderen bestehen, aber dass, wenn Sie mal einen Blick reinwerfen, es immer auch hinter jeder Weisung umfangreiche Protokolle, und jetzt sind wir im 5. oder 6. Jahrhundert, umfangreiche Protokolle von Diskussionen der Rabbiner haben, wie sie über diese Textstelle, über diese Weisungen gesprochen haben. Das war nun das Testament des Rabbi Timon. Jetzt will ich Ihnen noch aus einem Mahngedicht eines ebenfalls im 12. Jahrhundert lehrenden Gelehrten Gaon Chai vortragen. Und die sind alle, und wir haben ja in der letzten Woche über den Unterricht also in Aschkenas gehört, dass offenbar die jüdischen Väter da gemahnt worden sind, ihre Kinder am späten Nachmittag nicht mehr auf den Schoß zu nehmen, weil sie dann vielleicht zu sentimental reagieren. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass das vorgekommen ist. Das ist interessant. Wie man hier auch gewissermaßen schon eine sehr, wie soll man sagen, nicht so strenge Erziehung propagiert im 12. Jahrhundert. Also wie heißt es in diesem Mahngedicht? Wenn du Kinder erzeugt hast, so unterweise sie jederzeit, jedoch mit Milde. Wende alles auf, ihnen Bücher zu kaufen, und halte ihnen von Jugend auf einen Lehrer. Besolde den Lehrer reichlich, denn was du ihm gibst, das gibst du deinem Sohn. Und wisse, dass dein Glück durch deine Kinder erhöht wird und dass ihr Wohlergehen auch das deinige ausmacht. Jedes Schriftstück, das du schreibst, lies noch einmal, damit niemand einen Fehler darin findet. Und lass deine Söhne ein Handwerk lernen, für künftige Zeiten wird es ihnen gut tun. Zu Zeiten versetz ihnen einen Schlangenbiss, das heißt, er soll streng sein. Andererseits verfahr wieder umgekehrt, nämlich sanftmütig. Beschäftige dich stets mit der Lehre Gottes und seiner Weisung und empfinde Lust, in seinem Haus zu weilen. Also gehe gern ins Gotteshaus, in die Synagoge. Solange du nicht Weisheit und Einsicht erlangt hast, halte dich an den Umgang erfahrener Männer und schäme dich nicht, zu lernen und zu fragen. Schäme dich nicht, zu lernen und zu fragen. Und dann gibt es noch weitere Ermahnungen. Zu jeder Zeit sei dein Buch in deinem Schoß und der Verstand sei dein ständiger Begleiter. Und bitte lerne Weisheit, Philosophie vielleicht oder Lebenskunst. Und wenn sie dir unbegreiflich ist, dann lerne wenigstens rechnen und lies medizinische Bücher. Lerne den Kalender, berechne die Festzeiten. Kurzum, bewahre Lehre und Gesetz, dann wird dir Gott Gnade erweisen. Also Sie haben hier auch so also eine Mischung von Lebensregeln, von didaktischen Einsichten. Und was eben interessant ist, mindestens für das muslimische Spanien, ist immer diese Betonung, dass es sowohl theologisch-religiöse Studien geben soll, aber eben auch weltliche Studien. Und auch hier haben wir wieder diesen eigentümlichen Akzent auf der Medizin. Solche Schriften gibt es eine ganze Reihe. Ich will Ihnen jetzt noch aus einem anderen mittelalterlichen Buch Ende des 12. Jahrhunderts ein paar Charakterisierungen von Lehrern und Schülern vorlesen. Bei all dem können Sie sehen, dass es eine ganz eigene Literalkultur gegeben hat. Und interessant ist natürlich wieder die Frage, wie man sich das jetzt kulturvergleichend vorzustellen hat. Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an die vergangene Woche, da hatten wir gesagt, dass mindestens im christlichen Mittelalter die Bildung zunächst zurückgeht, dass die Bildung vor allem in, so würden die Soziologen sagen, ausdifferenzierte Institutionen abwandert, nämlich in die Klöster, wo Lesen und Schreiben und Überlieferung, also bibliophiler Traditionen gepflogen wird. Dann ist die übliche Geschichte, dass mit der Neuzeit, mit der Reformation, mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft und der kapitalistischen Wirtschaft in den Städten die ersten Bürgerschulen entstehen. Inzwischen weiß man, dass das nicht so ganz richtig ist. In den großen, auch christlichen Städten gibt es schon sogenannte Kathedralenschulen, das heißt, dass also ausgewählte Kinder auch schon im hohen Mittelalter in den Kirchen von und zu den Klerikern erzogen werden, aber man gewinnt doch den Eindruck, dass die Literalkultur im jüdischen und islamischen Bereich jedenfalls im hohen Mittelalter, man muss das immer epochenspezifisch diskutieren, stärker ausgebildet gewesen ist als im christlichen Abendland. Und vor dem Hintergrund sind dann jetzt auch so eine Fülle von Ratschlägen und Charakterisierungen des Verhältnisses von Lehrern und Schülern zu betrachten. Also, was sind die Bedingungen für einen guten Lehrer? Rabbi Yosef ben Yehuda Aknin, Ende des 12. Jahrhunderts. Die erste Bedingung für einen Lehrer ist, dass er die Sache, die er lehren will, vollkommen beherrscht. Und das heißt, dass er ihre Prinzipien kennt, dass er ausfindig macht, wo sie steht, wie sie diskutiert worden ist, eine weitere Fähigkeit, Irrtümern zu begeben. In dem Zusammenhang ist dann bei diesem Autor interessant, dass er schon eine eigene Psychologie des Lehrens und Lernens, des Verhältnisses von Dingen und Worten hat, also eine eigene Sprachtheorie. Worte sind entscheidende Verbindungsglieder zu den Dingen selbst und diese Worte schreiben sich gewissermaßen in die Seele ein. Erste Bedingung. Zweite Bedingung, dass der Wissende, der Lehrer, dasjenige, wovon sein Wissen handelt, dann auch tatsächlich befolgt. Das ist nun eine Aussage, die sich vor allem mit dem religiösen Lernen beschäftigt. Das mittelalterliche Judentum wie auch das heutige orthodoxe Judentum ist weniger Orthodoxie denn Orthopraxie. Es geht immer darum, sich an die Worte der Weisung zu halten und auch entsprechend zu leben. Also einen Alltag, der von Speiseregelungen bis hin zu Verhaltensregeln gegenüber Lehrern und Eltern, dass das nicht nur theoretisch zur Kenntnis genommen wird, sondern auch tatsächlich befolgt wird. Wenn das nicht ist, dann sieht es so aus, als ob das gewissermaßen eine eher eitle Beschäftigung sein, in der es nicht um was Ernsthaftes geht. Die dritte Bedingung nun für den Lehrer ist, und das haben wir schon gehört, dass der Unterricht umsonst erteilt wird. Wie das dann begründet wird, ist schwierig, denn wofür sollen die sonst leben? Auf jeden Fall soll auch diese Lehre um ihrer selbst willen erteilt werden. Lehrer werden ermahnt, mit der Lehre, mit der Kenntnis der Schriften nicht zu prahlen, also die Lehre selbst und das Studium nicht gewissermaßen zum eitlen Selbstlob zu machen. Interessant ist nun wiederum für diese Literalkultur, in deren Rahmen das Verhältnis von Lehrern und Schülern steht, die vierte Bedingung. Das darf ich vorlesen. Die vierte Bedingung für den Lehrer ist, dass der Lehrer die Schüler wie seine Söhne behandle und sie auch dafür halte. Das wird mit einer ganzen Reihe, das muss ich jetzt nicht wiederholen, von Bibelzitaten belegt und läuft letzten Endes darauf hinaus zu sagen, die wahre Vaterschaft ist die geistige Vaterschaft, also nicht so sehr die körperliche Vaterschaft durch die Erzeugung. Und dem korrespondiert dann umgekehrt, dass also in dieser Zeit Lehrer mindestens so sehr zu ehren und zu respektieren sind wie die eigenen Eltern. Die fünfte Bedingung ist, dass der Lehrer mit den Schülern den rechten Weg geht und die beste Richtschnur beabsichtige, dass er sie anleite zu einem guten Leben und zum vorgesetzten Ziel und dass er in ihnen die Vorzüglichkeit des Wissens befestige, damit sie dadurch das richtige Handeln kennenlernen und sich so das Leben der künftigen Welt erwerben. Ist, Zitat, der Schüler einigermaßen fortgeschritten, so belehre ihn, dass, und das ist auch wieder interessant, in heutigen kommerzialisierten Bologna-Zeiten, so belehre ihn, dass die Wissenschaft und das Studium, wir sind im 13. Jahrhundert, nur um ihrer selbst willen gelernt werden müssen, nicht um einer anderen Sache willen, die man dafür als Endzweck setzen könnte und wozu sie ihm verhelfen sollten. Das ist jetzt natürlich antikes Erbe, wie man es bei Platon und bei Sokrates findet, das höchste Lebensideal ist der Bios Theoretikos, also das zweckfreie Betrachten und Erörtern der Welt und was sie im Innersten zusammenhält. Wenn, so wird nun, ist der Schüler einigermaßen fortgeschritten, so belehre ihn, dass die Wissenschaften nur um ihrer selbst willen gelernt werden müssen, nicht um einer anderen Sache willen, die man dafür als Endzweck setzen könnte. Wenn aber der Verstand des Schülers dieses Ziel der Vervollkommnung noch nicht erlangt hat und der Lehrer merkt, dass der Schüler mit dem Studium nur Vermögen und Ehre zu erwerben bezweckt, so entferne ihn dennoch dieser Haltung nicht aus deinem Unterricht, sondern halte ihn beim Unterricht fest. Wenn er dann aber eifrig nachzudenken und zu lernen beginnt, dann mache der Lehrer ihn zuletzt auf den wahren Sachverhalt Aufmerksamkeit, indem er die frühere Anschauung bei ihm zunichte macht, diese später aber befestigt. Also die Hoffnung ist, wenn man mit den Schülern nur intensiv lernt, dass sich dann diese Lernhaltung so tief einprägt, dass darüber hinaus Gedanken darüber, was fange ich denn jetzt eigentlich mit dem Studium an, gewissermaßen sich verflüchtigen und die Eigenbeschäftigung mit dem Text am Ende doch in den Mittelpunkt rückt. Das war die fünfte Bedingung. Die sechste Bedingung, das haben wir schon gehört, appelliert nun wieder an den Charakter des Lehrers. Zitat, die sechste Bedingung ist,
dass der Lehrer bei seinem Unterricht nicht engherzig und von ungeduldiger Gemütsart sei, sondern sich wohlwollend verhält und die Schüler mit guter Miene und Freundlichkeit aufnimmt. Und wenn wir dann in weiteren Vorlesungen uns etwa mit dem Grundschulunterricht, sagen wir mal im 16., 17. Jahrhundert, vor allem in Polen beschäftigen, da gibt es viele Kurzgeschichten, da kommen dann immer wieder solche Grundschullehrer Melamdim vor, die sich genau an diese Regel nicht halten, und das wird dann immer außerordentlich kritisiert. Auf jeden Fall obliegt es den Lehrern, die Schüler im höchsten Maße zu respektieren und zu ehren. Und schließlich, das ist dann die siebte Bedingung, Lehrer soll seine Schüler, wir sind im 13. Jahrhundert, nach Maßgabe dessen unterrichten, was ihr Verstand zu fassen vermag, und zwar stufenweise, eins nach dem anderen, bis er sie die höchste Stufe erreichen lässt, welches die Stufe der Vollkommenheit ist. Sieben Bedingungen, die in einer solchen hochmittelalterlichen Schrift die Lehrer erfüllen sollen. Und wie sieht es nun mit den Schülern aus? Für die Schüler gibt es in diesem hochmittelalterlichen Text 9 Bedingungen. Die erste ist Reinhaltung, Obhut und Scham vor Untugenden durch Aneignung guter Eigenschaften. Also gewissermaßen eine psychische Hygiene, also sowohl in sexueller als auch anderer Hinsicht. Ausdrücklich wird das nicht ausgesprochen. Zweite Regel: dass der Schüler während des Unterrichts sich nicht schämen soll, nach demjenigen zu fragen, was er nicht weiß. Also eine Aufforderung zu fragen, so nach dem Muster, das wir kennen. Es gibt eigentlich keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Und tatsächlich können Sie auch schon in talmudischen Schriften aus dem 4. Jahrhundert lesen: Wer sich zu fragen schämt, der lernt nichts. Denn, so fährt nun dieser Text fort, wer sich schämt, bleibt bei seiner Unwissenheit hin und her geworfen, unsicher und irrend. Und dann wird eben wiederholt, dass es Gott selbst gewesen ist, der uns das Lernen aufgetragen hat. Auch Schüler werden dann in diesem Zusammenhang angehalten, sich, das hatten wir schon mit der Wissenschaft, nicht zu brüsten, nicht anzugeben, sondern wenn sie dann, ohne sich zu schämen, gefragt haben, will ich demjenigen folgen, der ihn darin unterweist, und zwar genau so, wie jemand, der krank ist, dem Arzt folgt, und dass er ihm Gehorsam schenkt und seine Aufmerksamkeit anstrengt, anzunehmen, was er von ihm hört, und seine Aufmerksamkeit nur auf das richtet, was ihm nutzt. Und er bleibt das, so betont der Text, so ist sowohl Lernen als auch Lehren vergeblich und ohne Erfolg. Schüler werden angehalten, keine Rechthaber zu sein und nicht starrsinnig zu sein, indem er dasjenige bekämpft, was er für wahr halten muss, und gestehe die Wahrheit zu. Also Diskussionen über Unterrichtsstoff sollen gewissermaßen echte Diskussionen sein. Aber was, wenn nun tatsächlich ein Schüler der Meinung ist, dass das, was ein Lehrer ihm erzählt,
falsch ist, Zitat, wenn ihm aber in den Aussprüchen des Lehrers Zweifel aufstoßen, so halte er sie dem Lehrer sanftmütig vor und frage ihn zum Zweck ihrer Diskussion wie einer, der sich leiten lassen, aber nicht wie einer, der opponieren will, denn dadurch wird die Seele des Lehrers freudig angeregt, ihn zu unterrichten, zu fördern und ihm rätlich beizustehen, weil der Lehrer dann merkt, dass der Schüler, dass es dem Schüler nur um die Sache, nur um die Wahrheit geht und nicht darum, den Lehrer dumm oder erfolglos dastehen zu lassen. Das haben wir schon gehört, vice versa bei den Lehrern. Studenten oder Schüler sollen bei ihrem Studium von dem Streben nach Gewinn und Erwerb und vom Nachdenken, wie man mit dem Studium zur Anhäufung von Schätzen kommt, ablassen. Denn das lenkt nur von der Gewinnung der Weisheit ab. Also wer sein, und dafür werden auch wieder eine Fülle von Zitaten mobilisiert. Wer immer nur im Kopf hat, was er später mit seinem Studium anfangen kann, der wird das, worum es geht, nicht wirklich erreichen. Und insofern haben Sie hier schon fast so eine Vorform, obwohl es überhaupt keine historischen Bedingungen geht, zu diesem Grundgedanken der klassischen deutschen Universität, wie sie etwa von Humboldt formuliert worden ist. Dann ist natürlich die Frage, was einen noch alles vom Studium abhalten kann, unter anderem, dass man, wenn man alleine ist oder von erotisch-sexuellen Wünschen geplagt ist, dann wird nun angeraten, am Ende doch zu heiraten. Es sei besser, als lediger zu studieren, denn, da wird es jetzt wieder etwas frauenfeindlich, denn Frauen halten den Geist vom Studium ab. Und so sagen die Weisen, kann man denn dem Studium sich widmen mit einem Mühlstein am Hals, also mit den Sorgen des Ehestandes. Wenn aber jemand dazu nicht fähig ist, so soll er doch heiraten und nachher studieren. Die Weisen aber sagen, das Studium der Lehre soll zwar dem Heiraten vorangehen, wenn man aber nicht ohne Frau leben kann, so soll man eben heiraten und dann dem Tora-Studium obliegen. Wiederum, das werden wir später in dieser Vorlesung hören, in Ostmitteleuropa, im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit und übrigens zum Teil in einigen ultraorthodoxen Gemeinschaften ist das bis heute so, dass die jungen Männer relativ früh heiraten, verheiratet werden. In diesem sehr orthodoxen Bereich werden die Ehen gestiftet, also da gibt es nicht so einen freien Heiratsmarkt. Und es war dann über lange Jahre so, dass die Frauen gearbeitet haben und somit den Männern das Studium finanziell ermöglicht haben. Förderbedingungen, auch das kennen wir von Seite der Lehrer, dass man die Elemente der Prinzipien und Grundlagen der Wissenschaft erwirbt. Auch interessant, dieser Hinweis auf Grundlagen und Prinzipien. Also das ist schon ein Hinweis darauf, dass man das auch etwas abstrakter angehen soll und nicht nur auswendig lernen. Und schließlich als fünfte Bedingung, man soll keinen Zweig des Wissens beiseite lassen, sondern die Wissenschaften im Ganzen, und damals ging das noch, nach Möglichkeit studieren, denn die Wissenschaften unterstützen einander und eine wird durch die andere erklärt. Das sehen Sie völlig richtig, wäre heute völlig unmöglich. denn das Wissen wächst exponentiell. Je mehr wissenschaftliches Wissen es gibt, desto mehr Hypothesen, desto mehr Überprüfungen und noch mehr wissenschaftliches Wissen. Das war im Mittelalter nicht so. Da konnte man noch glauben, dass es einen überschaubaren Korpus, einen Kanon von Wissensbeständen gibt. Und dann wieder so eine Tugendaufforderung. Die sechste Bedingung ist für die Schüler, für die Studenten, dass er keinen Augenblick von Tag und Nacht müßig verstreichen lässt, ohne über Wissenschaft oder ein tugendhaftes Leben oder über seinen Lebensunterhalt nachsinnt. Also so etwas wie Freizeit ist hier nicht vorgesehen. Mit Ausnahme vielleicht des Schabbat, der in der jüdischen Woche als Tag der Muße und Entspannung, aber auch der spirituellen Einkehr gilt. Dann wird ein weiteres Mal ermahnt, dass die Beschäftigung mit Wissenschaft und Lehre Selbstzweck sei und nicht um des Ruhmes und des Vermögens willens betrieben werden sollen. Und schließlich, auch das ist interessant, hätte man so nicht gedacht, also im 12. 13. Jahrhundert, die Aufforderung, Haus und Hof und Elternhaus zu verlassen. Die achte Bedingung ist, dass der Studierende sich von seinem Wohnsitz weg an einen Ort begibt, wo die Wissenschaft zu Hause ist. Und das hieß dann in Praxi, sich bekannte und ausgezeichnete Lehrer zu suchen. Das ist auch eine Kritik an einem reinen Buchstudium. Zitat, denn die aus einem Buch geschöpfte Belehrung ist einseitig. Der Unterricht der Gelehrten aber ist vielseitiger, als was er von seinem einzigen Lehrer lernt oder aus Büchern liest, welche über diese Dinge geschrieben sind und was ihm darüber von selbst einleuchtet. Auch das ist interessant. Das Buch alleine reicht nicht, weil es ja nur ein Buch ist. Es reicht auch nicht, im fortgeschrittenen Stadium nur ein einziger Lehrer. Diesen Philosophen, die solche Anweisungen geschrieben haben, war offensichtlich bekannt, dass Texte interpretationsbedürftig und nicht nur interpretationsbedürftig, sondern auch interpretationsfähig sind. Und das heißt, dass es dazu unterschiedlichste Meinungen geben kann. Darüber hinaus war man der Meinung, dass man von unterschiedlichen Lehrern auch unterschiedliche Formen der Lebensführung übernehmen kann, wie man nämlich richtig lebt. Also Lehrer als moralische Vorbilder. Und dann kommt die neunte Bedingung, die nun wieder in besonderer Weise diese merkwürdige Sozialstruktur einer lernenden Studierendengemeinschaft abbildet. Die neunte, also vorher will ich noch sagen, ist dann auch wichtig, dass man nicht nur als ein Schüler oder Student alleine bei einem oder bei mehreren Lehrern studiert, sondern dass man nach Möglichkeit solche Akademien aufsuchen soll, wo es viele andere Studierende gibt. Unsere Lehrer sagen, Zitat, viel von der Lehre habe ich von meinen Lehrern gelernt, mehr aber noch von meinen Studiengenossen, am meisten aber von meinen Schülern. Nämlich, das hat mir durch den Vortrag und die Belehrung der Schüler, durch ihre Fragen und Bedenklichkeiten, die sie dem Lehrer entgegenhalten, wird dieser nun zum Nachdenken und zur Überlegung aufgefordert, wie er die Bedenklichkeiten, die Schwierigkeiten auflösen und ihre Einwürfe erklären kann. Möglicherweise würde er, wenn er allein die Sache betrachtet hätte, nicht auf einen solchen Einfall gekommen und sorglos darüber hinweggegangen sein, wenn er auch sonst eine hohe Einsicht und einen scharfen Verstand besitzt. Der Unterricht hat in dieser Beziehung eine große Bedeutung. Denn nur durch diese Gemeinschaft mit Schülern kommt er auf die Probleme und es wird durch die Schüler klar, was seinen Freunden und Studiengenossen nicht klar ist. Das heißt also, es kommt darauf an, nicht alleine zu lernen, sondern in Gemeinschaft. Und damit kommen wir jetzt zu dieser neunten Bedingung, nämlich, dass der Schüler, der Student seinen Lehrern größere Ehrfurcht bezeuge als seinen Eltern. Und wiederum die talmudischen Weisen sagen, Vater und Mutter haben ihm dieses Leben gegeben, der Lehrer aber, der ihn im göttlichen Wort unterweist, verschafft ihm das Jenseitige. Wobei man nun auch sagen muss, dass es im Judentum, das hängt mit dem sprichwörtlichen alttestamentlichen Bilderverbot zusammen, anders als im Christentum und anders auch als in der muslimischen Volkskultur, keine Vorstellungen gibt, wie es in der jenseitigen Welt, im Paradies oder sonst wie aussieht. Das wird immer nur genannt, aber diese Bilder werden nicht ausgemalt. Es gibt keine jüdischen bildhaften Vorstellungen vom Jenseits. Dennoch, die Lehrer sagen, Vater und Mutter haben ihm dieses Leben gegeben, der Lehrer aber, der im göttlichen Wort unterweist, verschafft ihm das Jenseitige. Und ich zitiere weiter, er verhält sich demnach die Ehrfurcht gegen die Eltern, zu der dem Lehrer zu erweisen, Ehre, Unterschied zwischen Ehrfurcht und Ehre, wie sich diese Welt zu jener verhält. Die jenseitige Welt ist besser. Wir haben euch aber bereits in den früheren Kapiteln dieser Schrift den Unterschied, der zwischen diesen beiden Welten besteht, auseinandergesetzt. Auch, dass sie die äußersten Extreme sind. Diese Welt behauptet die niedrigste Stufe, der Niedrigkeit keine Grenze kennt. Jene Welt aber ist das Allerhöchste. Deswegen muss man sich eher um einen Gegenstand bekümmern, den der Lehrer verloren hat, als um den, den der Vater verloren hat. Denn der Vater hat ihm nur dieses diesseitige Leben gegeben, der Lehrer aber, der in Weisheit lehrt, verschafft ihm das jenseitige Leben.
Wenn Vater und Mutter gleichzeitig Lasten tragen, sowohl physische als auch vielleicht finanzielle oder andere, so nimmt man sie erst dem Lehrer ab. Und ebenso löst man erst den Lehrer aus, wenn zufällig beide in Gefangenschaft geraten sind. Das geht so weit, und das sind natürlich immer nur Gedankenexperimente, dass es sogar Vorschläge gibt, wenn jemand sich zu entscheiden hat, ob er seinen Eltern oder seinem Lehrer das Leben retten soll, wenn etwa beide im Ertrinken sind, dann natürlich dem Lehrer. Und in einigen noch extremeren Auslegungen, wenn jemand Kinder in Lebensgefahr hat und seinen Lehrer in Lebensgefahr, dann auch der Lehrer bei der Rettung den Vorrang hat. Schüler sind
angehalten, jederzeit ihren Lehrern die Ehre zu erweisen. Und wer das nicht tut, ist so, als sei er ein Gottesleugner. Eine talmudische Passage, die hier wiederholt wird. Wer ist ein Gottesleugner, der des jenseitigen Lebens für lustig geht? Das ist zum Beispiel ein Schüler, dem in Gegenwart seines Lehrers ein anderweitiger Ausspruch desselben einfällt und der sagt, bei jener Gelegenheit haben wir so geurteilt, während er hätte sagen sollen, du, mein Lehrer, hast so geurteilt. Also das wird immer wiederholt. Und nun natürlich wäre interessant zu wissen, ob das Kundgaben von interessierter Seite sind, also aus dem Munde und der Feder von Lehrern, oder ob das auch tatsächlich so der sozialen Wirklichkeit entsprochen hat. Darüber nun haben wir zu wenig sozialhistorische Quellen. Aber wiederum die Weisen, und das rabbinische Judentum konstituiert sich im 6. Jahrhundert gewissermaßen als ein diskutierendes Gremium von Weisen, ging so weit, wiederum in einer talmudischen Stelle zu sagen, wer gegen die Schule des Lehrers streitet, der veranlasst, dass Gottes Herrlichkeit aus Israel, damit ist jetzt nicht das Land, sondern das Volk gemeint, weicht. Insgesamt sollen sich die Lehrer dann aber wiederum dessen bewusst sein, dass sie als bescheidene Personen es nicht darauf ankommen lassen sollen, dass die Schüler ihnen Respekt zollen. Denn die Weisen sagen, ich zitiere noch einmal, der Lehrer kann auf die Ehre, die man ihm schuldet, verzichten. Der Lehrer kann auf die Ehre verzichten. Also er soll nicht in der rigiden Weise darauf bestehen. Trotzdem aber nehme der Schüler sich nichts heraus und er sei nicht hochmütig, sondern er vermehre sogar die Ehrfurcht gegen den Lehrer, wie es seine Pflicht ist, bis jener Wert. Das sind die Bedingungen, deren Erfüllung den Schülern obliegt. Also ich kann das nochmal wiederholen, es ist eine Kultur, die sich ganz und gar als eine Lebensgemeinschaft von Lehrern und Schülern ausspricht. Man muss allerdings auch sagen, das sind nun Schriften aus diesem Milieu. Dass die in Andalus, also im muslimischen Spanien lebenden Jüdinnen und Juden darüber hinaus ganz anders auch gelebt haben als Ärzte, als Dichter, als Feldherren, das fällt in diesen sehr selektiven Schriften natürlich aus dem Blickfeld. Aber es soll jetzt hier um Entwürfe jüdischer Pädagogik gehen. Und die interessante Frage ist immer, wie verhält sich das sonstige profane Leben zu diesen Ansprüchen? Im Unterschied zu Aschkenas, zu Nordeuropa, so haben wir gelernt, waren die jüdischen Gemeinden im muslimischen Spanien verpflichtet, ihrerseits Lehrer und anderes zu unterhalten. Die historische Forschung stellt allerdings fest, dass diese ganze Kultur vom 13. Jahrhundert ab massiv im Niedergang begriffen ist. Das hängt damit zusammen, dass eben die ständigen Kriege zwischen den christlichen Kleinstaaten und den muslimischen Kleinstaaten eine weitere Entwicklung dieser ohnehin sehr hochstehenden Kultur nicht mehr ermöglicht haben. Und das ging, lassen Sie mich das noch sagen, eben so weit, dass 1492, also das Jahr,
in dem schließlich Kolumbus de facto Amerika entdeckt hat, obwohl er nur meinte, er habe Indien entdeckt, schließlich die christlichen Staaten, den letzten muslimischen Staat Granada erobert haben und dann schließlich die Juden aus Spanien ausgewiesen haben, was in der jüdischen Welt im 15. Jahrhundert als eine große Katastrophe empfunden worden ist. Das hängt nun damit zusammen, dass die katholischen Königreiche deutlich unduldsamer gewesen sind als die muslimischen Königreiche, dass unter dem Druck der Unduldsamkeit nicht wenige Juden und Jüdinnen dann zum Christentum übergetreten sind, zum Teil aber dennoch an ihren jüdischen Bräuchen festgehalten haben, was dann zu ihrer Verfolgung durch die Inquisition geführt hat, ein Zustand, der nicht mehr haltbar gewesen ist, deswegen die katholischen Majestäten, die sind dadurch bekannt geworden, Ferdinand und Isabella, schließlich alle Juden von der Iberischen Halbinsel ausgewiesen haben. Also von 1500 ab bis 1930, 40, als Juden aus dem nationalsozialistisch besetzten Europa dann nach Spanien geflüchtet sind, gab es in Spanien keine Juden mehr. Interessant für die jüdische Pädagogik und die jüdische Bildungsgeschichte ist nun, dass nicht wenige dieser aus Spanien vertriebenen Juden, sogenannte Maranen, dann in die Niederlande gegangen sind, damals eine sehr freie und tolerante Gesellschaft und dort zur Avantgarde, zu Vorläufern einer aufgeklärten Haltung auch der eigenen Tradition gegenüber geworden sind. Und das hängt natürlich mit diesen vielen verschiedenen Brüchen zusammen. Also der Konversionsdruck nach außen, der Verfolgungsdruck, die Ausweisung, die Zugehörigkeit zeitweise zu zwei Religionen, zur katholischen und zur jüdischen. Als sie dann aus Spanien vertrieben in die Niederlande kamen, sind sie dann wieder zum Judentum zurückgekehrt. Aber diese Brüche haben sie gelehrt, einen etwas distanzierten Blick auch zur eigenen Tradition zu gewinnen. Und dieser distanzierte Blick zur eigenen Tradition war dann ein Motiv zu einer aufgeklärten Haltung gegenüber dem eigenen jüdischen Glauben. Und daraus sollten dann später nicht nur, aber auch erwachsen die jüdische Pädagogik der Aufklärungszeit, die sogenannte Haskalah, mit der wir uns dann von der nächsten Woche ab beschäftigen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.